Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 am Sonntagnachmittag.
Buchzeichen.
Präsentiert von buch.ch, Ihrer Schweizer Online-Buchhandlung.
Wer von uns hat nicht schon mal mit dem Schicksal gehadert? Ja, vielleicht können Sie diesen Satz sogar unterschreiben. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Das ist der Titel von einem Jugendbuch aus den USA. Sehr ein eindrücklicher Roman, den wir Ihnen in dieser Stunde vorstellen möchten. Herzlich willkommen zu unserer neuen Literatursendung vom Sonntagnachmittag. Eine Sendung, wo wir Ihnen lesenswerte Neuheiten auf dem Markt vorstellen. Redaktion Lucia Stettler, am Mikrofon Regi Sager. Im Roman «Das Schicksal ist ein mieser Verräter» vom Amerikaner John Green hat das Schicksal für zwei Jugendliche, übrigens ein Liebespärli, gerade brutal zugeschlagen. Beide haben Krebs. Und das Buch sorgt im Moment für Furore. Lucia Stettler, warum?
Ja, John Green ist mit dieser Liebesgeschichte wirklich etwas Einmaliges gelungen. So frech, direkt und witzig und hankerum wieder grandios poetisch und manchmal halt auch bodenlos traurig. Also unkonventionell hat noch nie ein Autor den Heikelstoff angepackt. Und ich denke, genau dieser mutige Mix macht der Roman von John Green zum Erlebnis. Für Erwachsene übrigens genauso wie für junge Leserinnen und Leser.
Also sind wir gespannt, wie die beiden Jugendlichen in diesem Roman mit ihrer Krankheit umgehen. Mehr über «Das Schicksal ist ein mieser Verräter», also gerade als nächstes. Und auch das ist mit viel Spannung erwartet worden, das neue Buch von der Erfolgsautorin Joanne K. Rowling. Seit dem Donnerstag ist es draussen. Und das Mal hat Harry Potter Mutter aber nicht für Erwachsene geschrieben. Kann sie das für Erwachsene schreiben? Sie hat für Erwachsene geschrieben, nicht für Kinder. Kann sie das für Erwachsene schreiben? Was die internationale Literaturkritik meint, ein bisschen später in der Sendung.
We'll be right back.
Fleetwood Mac mit Dreams. Dir ein Buchzeichen. Und unser Buchzeichen steckt dem Moment gerade im Jugendbuch. Das Schicksal ist ein mieser Verräter vom Autor John Green. Lucia Stettler, DRS1 Literaturredaktorin, Sie haben mir gesagt, dass das Buch habe Sie total reingezogen.
Ja, das kann man sagen. Schon ganz, ganz lange nicht mehr hat mich ein Buch so gepackt, emotional gepackt. Man lacht beim Lesen, man grennt beim Lesen, man hofft und bangt. Kurz, man lädt zum Schluss weg und weiss, jetzt hat man ganz einen kostbaren Roman erlebt. Einen, der ihn verzaubert, einen, der ihn erhudelt und vor allem einen, der ihm ganz einen neuen Blick auf die Welt ermöglicht.
Klingt wirklich nach einem außergewöhnlichen Roman von so einer Wirkung, wo sein Buch auf seine Leserinnen und Leser hat, träumt wahrscheinlich noch manche Schriftsteller. Das Buch ist tatsächlich auch über ein halbes Jahr auf dem ersten Platz von der New York Times Bestsellerliste gestanden und hat grandiose Kritiken bekommen. Und jetzt ist es hier bei uns, auch unsere Herzen zu erobern. Es ist eine Liebesgeschichte zwischen zwei Teenagern, die Krebs haben. Hazel Grace und Augustus Waters. Eigentlich nicht gerade ein typisches Thema für ein Jugendbuch.
Nein, aber umso wichtiger, weil durch diesen Roman haben Hunderttausende von Leserinnen und Lesern und eben auch gerade Junge eine Situation lernen können, wo sich die meisten vorher wahrscheinlich kaum je Gedanken darüber gemacht haben. Und ich staune, wie souverän der John Green die Gratwanderung schafft zwischen Sentimentalität und Zynismus, also wirklich grandios. Die beiden Hauptfiguren, der Augustus, kurz Gus, und Hazel, die wissen, was so ein Alltag mit einer schlimmen Diagnose bedeutet. Der Gus, der leidet an Knochenkrebs. Ein Bein hat er schon verloren und trägt darum eine Prothese. Die Hazel, die hat Metastasen auf der Lunge und braucht ein Sauerstoffgerät. Also die zwei, die sitzen im gleichen Boot. Und die Direktheit, die prägt das Buch. Und ich werde das gerade an einem konkreten Beispiel zeigen. Es gibt nämlich auch ein wunderbares Hörbuch von dieser Geschichte. Und daraus hören wir jetzt eine Stelle, wo der Augustus die Hazel im Auto heimbringt. Es ist eine unbequeme Fahrt, weil der Gus mit seinem Holzbein nicht richtig die Fußpedal bedienen kann.
Einen halben Kilometer vor uns schaltete die Ampel auf Rot. Augustus trat in die Bremse und ich wurde in die dreieckige Umarmung des Gurts geworfen. Tut mir leid, ich schwöre, ich versuche ganz sanft zu fahren. Jedenfalls war ich am Ende der vierten Prüfung überzeugt, dass ich wieder durchgefallen bin, als der Prüfer sagt, Ihr Fahrstil ist unangenehm, aber er verstößt nicht im engeren Sinn gegen die Verkehrsregeln. Ich weiß nicht, ob ich seine Meinung teile, sagte ich. Ich schätze, das war ein Krebsbonus. Krebsbonusse sind die kleinen Vergünstigungen, die krebskranke Kinder bekommen und gesunde Kinder nicht. Freibriefe für zu spät abgegebene Hausaufgaben, unverdiente Führerscheine und vieles mehr. Die Ampel wurde grün. Ich hielt mich fest. Augustus trat aufs Gas. »Du weißt, dass es für Leute, die ihre Beine nicht benutzen können, Handgasvorrichtungen gibt, oder?« erklärte ich. »Ja«, sagte er, »irgendwann vielleicht.« Er seufzte auf eine Art, als hätte er Zweifel, ob es ein Irgendwann gab. Ich wusste, dass bei Knochenkrebs gute Heilungschancen bestanden. Aber man konnte nie wissen.
Aber man konnte nie wissen. Wir begleiten das junge Paar durch ihren Alltag. Klar, es ist ein Alltag, der total von Krankheit prägt ist, von Therapien, von Einschränkungen, von Angst und Verzweiflung. Aber gleichzeitig beinhaltet ihr das Leben halt auch viel von dem, was junge Menschen auf dem Weg ins Erwachsenenalter so machen. Sie pubertieren und streiten mit den Eltern. Sie schwärmen für billige Fernsehserien. Die Hazel zum Beispiel, die ist Fan von America's Next Top Model. Daneben liest sie tonnenweise Bücher. Der Gast interessiert sich dann mehr für Basketball, hat früher vor dem Knochenkrebs mal selber zu einem Team gehört. Heute spielt er gerne Computergames. Und er erfüllt seiner Freundin Hazel noch einen grossen Lebenstraum. Er organisiert nämlich eine Reise nach Europa zu ihrem Lieblingsautor. Eine Reise, die natürlich für die beiden in ihrer schwierigen Situation ein riesiges Abenteuer bedeutet.
Zwei Jugendliche, die beide Krebs haben, verlieben sich da ineinander in dem Roman von John Green, den wir besprechen. Jetzt könnt ihr mir vorstellen, dass das gemeinsame Schicksal die beiden erst recht zusammenschweisst.
Ja, sicher. Sie müssen einander nichts vormachen. Das hilft. Sie wissen noch haargenau, dass die gemeinsame Zeit begrenzt ist. Offen ist nur, wer von beiden zuerst muss gehen. Und ich habe mich beim Lesen, ehrlich gesagt, manchmal schon ein bisschen geschämt, wie hilflos wir Gesunden eigentlich mit Krebskranken umgehen. Aber auch Hazel weiss, dass man in solchen Situationen einfach überfordert ist. Auch sie hat Mühe, die richtigen Worte zu finden, wo der Gast eines Tages vom Arzt wieder schlechte Bescheid bekommt.
«Du kannst gegen den Krebs kämpfen und du wirst kämpfen», sagte ich. Ich hasste es, wenn Leute versuchten, mich aufzubauen, mir Kampfgeist einzuflößen, und trotzdem tat ich das Gleiche mit Gas. Du musst dein bestes Leben heute leben. Das ist jetzt dein Krieg. Ich hasste mich für die abgedroschenen Sprüche. Aber was blieb mir anderes übrig?
Die krebskranke Hazel, die ihren Freund, der ebenfalls Krebs hat, versucht zu trösten, im Roman «Das Schicksal ist ein mieser Verräter». Das Schicksal hat das junge Paar Hazel und Gus tatsächlich schwer getroffen. Literaturredaktorin Lucia Stettler, hadern die beiden eigentlich mit ihrem Schicksal?
Nein, hadern ist nicht das richtige Wort. Auch Resignation passt nicht. Die zwei, die versuchen wirklich das Beste aus jedem Tag noch rauszuholen. Und wahrscheinlich sind so die flapsigen Sprüche zwischendurch und eine Möglichkeit, deren Nähe zum Tod doch etwas entgegenzuhaben. Aber der Galgenhumor, der wirkt wirklich nie zynisch oder verbittert. Ich glaube, die Hazel und der Gus haben für sich eigentlich eine Erklärung für den Krebs gefunden. Auf das spielt auch die englische Version, also der Buchtitel, an. «The Fault in Our Stars», auf Deutsch «Der Fehler in unseren Sternen». Also sie gehen eigentlich davon aus, dass sie wegen einem kleinen Defekt in ihrem Stern oder ihrer DNA, wenn man so will, sie krank wurden. Und das sind ja die poetischen Stellen im Buch, wo sie so zusammen über Fragen nachdenken und sich fast kindliche Vorstellungen machen von ihrer Beerdigung und vom Leben nach dem Tod. Da spürt man sehr stark, was sie aneinander haben und wie sie die Beziehung auch trägt. Weil bei ihren Eltern, das wird auch deutlich beim Lesen, bei ihren Eltern weichen sie den schwierigen Themen eher aus, reden kaum über Schmerzen oder Sorgen, und das braucht enorm viel Energie.
Einen großen Teil meines Lebens habe ich damit verbracht, zu versuchen, vor den Menschen, die mich liebten, nicht zu weinen. Du beißt die Zähne zusammen. Du siehst zur Decke. Du sagst dir, es tut ihnen weh, wenn sie dich weinen sehen. Und dann bist du nur noch ein Kummer in ihrem Leben. Und weil du kein Kummer sein willst, darfst du nicht weinen. Und dann schluckst du, obwohl sich deine Kehle nicht schließen will. Und siehst den Menschen an, der dich liebt, und lächelst.
«Das Schicksal ist ein mieser Verräter», das der eindrückliche Roman vom 33-jährigen Amerikaner John Green. Wie er auf den Stoff gekommen ist, hören wir gerade das Nächste hier auf «Deres Eis».
Make me dream of you and I don't wanna fall in love. never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you.
Zwei junge Menschen, die Hazel und die Augustus, oder kurz Gus genannt, erleben die erste grosse Liebe, wie unzählige andere Jugendliche auch. Aber etwas ist bei ihnen anders. Ihre Zeit ist begrenzt. Beide sind nämlich schwer krank. Sie haben Krebs. Das ist der Stoff vom neuen Roman «Das Schicksal ist ein mieser Verräter», wo wir in der DRS1-Literatursendung «Buchzeichen» Ihnen vorstellen. Lucia Stettler, Literaturredaktorin, hat sich der Autor John Green eigentlich von einer realen Geschichte inspirieren lassen?
Ja, also offenbar hat er früher mal selber als Student in einem Kinderspital ein Praktikum gemacht, kennt also das Thema aus nächster Nähe. Und er hat in einem Buch mal zeigen, wie hilfreich der Humor in so einer lebensbedrohlichen Situation kann sein. Aber er hat rund 10 Jahre gebraucht und Mengen Anlauf genommen, bis er die heikle Geschichte endlich in den Griff bekommen, sagt er in einem Interview. Und gelungen ist ihm vor allem dank einem engen Kontakt zu einer Freundin, die Krebs hatte.
Well, I worked as a student chaplain at a children's hospital about 12 years ago. And I knew a lot of young people with cancer then. And so that was sort of the initial inspiration. But could never really find a way into the story. I kept trying to write it and write it over and over and over again for almost 10 years. And then finally, through my friendship with a young woman who had cancer, I was drawn out of the story enough to finally write it.
Der John Green über den Entstehung von seinem Weltbestseller «Das Schicksal ist ein mieser Verräter». Sein Roman über zwei Jugendliche, die beide Krebs haben und sich ineinander verlieben, ist also eine erfundene Geschichte, die aber vor einem realen Hintergrund entstanden ist. Wie kommt der Roman bei jemandem an, der täglich mit Krebskranken zu tun hat? Wir fragen eine Frau, die Krebskranke psychologisch betreut, gerade als nächstes hier auf DRS1.
Shoulder, hold her, tell her everything.
Travis mit Sing auf deres Eis. Verkehrsinfo DRS von 14.28 Uhr in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern. Zwischen dem Schlundtunnel und Luzern-Kriens stockende Verkehr wegen Verkehrsüberlastung und ein Hinweis zu den Pässen. Der Splügenpass ist bis auf Weiteres aus Sicherheitsgründen gesperrt. Sie hören DRS 1 Buchzeichen, die neue Literatursendung am Sonntagnachmittag von 2 bis 3. Wir haben gerade die 16-jährige Hazel und den 17-jährigen Gus kennengelernt. Die beiden treffen sich in einer Selbsthilfegruppe für Krebskranke und werden ein Liebespaar. Hazel und Gus sind die Hauptpersonen im Roman «Das Schicksal ist ein mieser Verräter». Es ist das neue Buch von einem der erfolgreichsten Jugendbuchautoren in Amerika, von John Green. Literaturredaktorin Lucia Stettler, die fiktive Geschichte von diesen beiden krebskranken Jugendlichen ist von den Kritikerinnen und Kritikern in den USA in den höchsten Tönen gelobt worden. Jetzt, wo das Buch bei uns rausgekommen ist, wie ist das Echo hier im deutschsprachigen Raum?
Also das Echo ist durchwegs positiv. Alle loben die frische, die poetische, aber nie belanglose Art, wie der John Green den schwierigen Stoff verarbeitet. Aber ich denke, das sind wahrscheinlich primär Leute, die die literarische Qualität beurteilen können und vielleicht weniger die inhaltliche. Und mir darum Wunder genommen, wie liest jemand das Buch, das tagtäglich direkt mit diesem Thema konfrontiert wird? Und ich habe den Roman der Lieselotte Dietrich gegeben. Sie begleitet in der Ostschweiz seit Jahren Betroffene und ihre Angehörigen. Auch junge Patientinnen und Patienten kommen in ihre psychologischen Beratungen. Und ich habe sie bei meinem Treffen gerade zuerst gefragt, mit welchem Gefühl hat sie als Fachfrau das Buch am Schluss zugeklappt?
Im Vordergrund war sicher, oh, das ist spannend. Und es hat ganz viel natürlich bei mir auch Fragen aufgeworfen. Und es hat mich an Geschichten erinnert, die ich kenne aus meinem praktischen Alltag.
Zum Beispiel?
Ja, es gibt zum Beispiel die Szene im Einkaufszentrum. Das heisst, Hazel geht auf Anraten von ihrer Mutter, die gerne möchte, dass sie ein Stück normalen Alltag lebt, geht sie mit ihrer Freundin in ein Shopping-Mall. Und dort gehen sie Schuhe probieren und die Freundin schläuft in ein paar Schuhe rein mit einem höheren Absatz und sagt so zu der Hazel, kann man in denen überhaupt rumlaufen oder stirbt man da drin? Und er verstummt sie und dann merkt man den Gedanken von der Hazel, die sagt, ja, mit jemandem Sterbendem redet man nicht über den Tod. Und das ist so etwas ganz Typisches, was mich daran erinnert hat, an die Situation von einer Studentin, die mir erzählt hat, dass, wenn sie in Gruppenarbeiten hineinkommt, dass plötzlich Gespräche verstummen, dass nicht mehr gleich plappert wird wie vorher und dass sie klar merkt, dass ihre Kolleginnen und Kollegen sich überlegen, was sie sagen. Aber ich glaube, das ist eine Realität. Es ist nie mehr, wie es vorher war. Es ist einfach anders. Und die Unbeschwertheit ist weg.
Hat es denn auch Szenen in diesem Buch, die ihr gefunden habt, als Profi quasi? Nein, also das ist jetzt also sehr frei erfunden.
Ja, also der Selbsthilfegruppenleiter, der ist sicher eher karikiert. Also der erzählt immer am Anfang von der Sitzung seine eigene Geschichte. Das ist jemand, der eine Krebserkrankung selber überlebt hat, als sogenannter Survivor gilt. Und das geht den Jugendlichen natürlich ziemlich auf den Keks und das verstehe ich auch und das halte ich für übertrieben. Mag aber möglicherweise etwas mit der Kritik an der amerikanischen Gesellschaft zu tun haben, die der Autor vielleicht da dahinter versteckt.
Wieso spielen der die Survivor eine Rolle?
Ja, die Survivor-Bewegung ist in den Staaten viel, viel ausgeprägter als bei uns und ich denke, das hat etwas ganz Wertvolles und etwas sehr Hilfreiches auch. Aber es hat wahrscheinlich auch ein bisschen Aspekt, wo man das übertreiben kann.
Auch etwas Missionarisches.
Ja, möglicherweise, ja.
Das ist ja ein amerikanisches Buch. Gibt es auch andere Unterschiede, die ihr jetzt vielleicht festgestellt habt, im Umgang mit Krebskranken zwischen den USA und Europa?
Gibt sicher Unterschiede, ja. In den Staaten werden die Jugendlichen mehrheitlich wirklich in spezifischen Zentren behandelt, betreut und haben von dem her natürlich auch im psychosozialen Bereich eine bessere Unterstützung oder Vernetzung. Und bei uns ist das selten so. Manchmal gehen sie wirklich ein bisschen zwischen Stuhl und Bank. Das kenne ich auch so von Schilderungen, dass sie sagen, ja, am Anfang bin ich im Kinderspital gewesen, jetzt bin ich in der Erwachsenenonkologie und nie gehöre ich wirklich dazu. Also das heisst, sie haben weniger so direkte Kontakt mit gleichaltrigen, ähnlich betroffenen Jugendlichen.
Etwas, was mir beim Lesen unheimlich Eindruck hat gemacht hat, ist die Art und Weise, wie Hazel ihre Umgebung wie schützt vor ihrer eigenen Krankheit. Also sie hat immer wieder Mühe, ihre Eltern zum Beispiel zu konfrontieren, wenn er etwas weh tut. Und auch, wenn sie zum Beispiel über den Tod nachdenkt, ist das typisch?
Das halte ich für äußerst typisch, ja. Und das Umgekehrte gilt ja auch. Und das finde ich auch im Buch ganz eine spannende Stelle, wo gegen Schluss erfährt man als Leserin erst, dass die Mutter ein Fernstudium angefangen hat. Und sie sagt der Hazel ganz lange nicht, weil sie nicht möchte damit belasten, dass sie sich doch Gedanken macht über ein Leben ohne sie. Und was sehr eben berührend ist, ist, dass die Hazel dann klar sagt, das erleichtert sie, das zu wissen, weil sie sich ja auch Sorgen macht, wie leben die Eltern weiter ohne mich.
Es gibt ja auf dem Markt einen Haufen Literatur über das Thema Krebs. Der Liselotte Dietrich hat so ein bisschen den Überblick. Inwiefern unterscheidet sich jetzt der Roman da, das Schicksal ist ein mieser Verräter, vom üblichen Angebot?
Der Hauptunterschied ist ganz klar, dass es eben ein Roman ist und nicht ein Erfahrungsbericht. Und das ist mit einer Distanzierung verbunden. Also das heisst, ich kann jederzeit denken, es ist eben eine erfundene Geschichte. Und ein weiterer Teil ist, dass nur Jugendliche können sich so ausdrücken. Also die Sprache passt zu den Jugendlichen, ist authentisch durch das, hat einen rebellischen Anteil und ist herzerfrischend. Und das macht es viel, viel leichter zum Lesen.
Liselotte Dietrich, sie ist Gast bei der DRS1-Literaturredaktorin Lucia Stettler. Liselotte Dietrich ist Psycho-Onkologin, begleitet also Krebskranke und ihre Angehörigen. Auch ihr hat also der Roman gefallen und wenn sie das Buch jetzt auch gepackt hat und sie vielleicht, bevor sie es kaufen, möglicherweise noch ein bisschen mehr erfahren darüber, auch die Sendung Kulturplatz vom Schweizer Fernsehen hat am letzten Mittwoch über das Buch berichtet. Sie finden einen Link auf den Beitrag und auch auf das Gespräch mit dem Autor John Green auf unserer Internetseite drs1.ch.
Buchzeichen.
Präsentiert von Buch.ch, Ihrer Schweizer Online-Buchhandlung.
Jetzt ist es endlich draussen, das neue Buch von der britischen Erfolgsautorin Joanne K. Rowling, der geistigen Mutter von Harry Potter. Mit dem Harry und seiner fantastischen Welt hat sie bei Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen mit jedem neuen Band ein richtiges Harry Potter-Fieber ausgelöst. Und jetzt hat die Autorin aber für ein Mal kein Jugendbuch geschrieben, sondern ihren ersten Roman für Erwachsene. Das Buch ist mit Spannung erwartet worden. Was man davon halten kann, hören wir gerade als nächstes.
La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu. Le pavé de ma rue était tout bête. Les refrains de Paris avaient pris le maquis. Les forains, l'orphéon, la chanson de maquis. Mais on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête. Quand le vieux musicien dans le quartier vient revoir les anciens faire son métier, le public se souvient. La chansonnette, tiens, tiens. Les titis, les marquis, c'est parti mon kiki. La chansonnette après l'effet du tort, car tous les transistors soudain s'arrête. Sous le ciel de Paris, un accordéon joue la chanson de Maquis. Comme avant, le néon cueilli par un flonflon, un têtard en blouson d'un fronde violette va fleurir sa bardeau. Car malgré son aigle au milieu du dos, le cœur est bon et sous ses cheveux gris, la chansonnette sourit. La la la, oh les cœurs, avec moi tous en cœur. La chansonnette, et passons la monnaie en garçon qui connaît la chansonnette. Il a fait sa moisson de refrains de Paris, les forains, l'orphéon, la chanson de Maquis. Car on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête. Il faut du temps, c'est vrai, pour séparer le bon grain de l'ivraie, pour comparer, mais on trouve un beau jour sa chansonnette d'amour.
De Yves Montand mit einem Lächeln im Gesicht, la chansonnette. Es ist ja wie ein Staatsgeheimnis behandelt worden. Das neue Buch von Joanne Rowling. Nichts von seinem Inhalt hat vorgängig an die Öffentlichkeit dringen. Aber jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Seit dem Donnerstag ist ein plötzlicher Todesfall auf dem Markt. Das Buch von der Harry Potter Erfinderin ist unter anderem drum mit so grosser Spannung erwartet worden, weil es das mal kein Jugendbuch ist, nichts mit Harry Potter zu tun hat, sondern ein Roman für Erwachsene. Kann Rowling für Erwachsene schreiben? Meine Kollegin, die Literaturredaktorin Britta Spichiger, hat wahrscheinlich jetzt noch einen Ring unter den Augen. Sie hat für unsere Sendung Buchzeichen hier auf ihre Seite der dicke Schunke gelesen und auch seine Kritiken.
Zuerst kurz zum Inhalt. Ein plötzlicher Todesfall ist ein Gesellschaftsroman und er fährt gerade an mit dem plötzlichen Todesfall. Der Gemeinderat Barry Fairbrother stirbt und hinterlässt eine Lücke. In der lokalen Politik, aber auch in der Gesellschaft überhaupt. Und das löst eine ganze Kette von Reaktionen aus. Die Leserin, der Leser, sieht hinter die Kulissen von dem eigentlich idyllischen Städtchen mit dem malerischen Märzplatz und der alten Küche. Sieht das wahre Gesicht der Bewohnerinnen und Bewohner mit all ihren Sorgen, Ängsten, Ansprüchen, Machenschaft und Intrigen. Für böses Blut sorgt zum Beispiel die Tatsache, dass ganz in der Nähe der idyllischen Einfamilienhäuser eine Siedlung mit Sozialwohnungen, Fields heisst sie, ist. Hier ein Ausschnitt, was der Besitzer vom Delikatessenladen, der Howard, darüber denkt.
Nach Howards Meinung gab es nichts, was die Bewohner von Fields davon abhielt, Gemüse anzubauen, ihren finsteren, in Kapuzenshirts herumlaufenden, graffiti-sprühenden Nachwuchs zu disziplinieren, sich als Gemeinschaft zusammenzureißen und gegen den Dreck und die Schäbigkeit vorzugehen. Nichts, was sie davon abhielt, sich ordentlich zu waschen und Arbeit zu suchen. Überhaupt nichts. Daher kam Howard unweigerlich zu dem Schluss, dass sie dieses Leben aus freien Stücken gewählt hatten und dass die leicht bedrohliche Atmosphäre der Siedlung nichts anderes war als eine Manifestation von Ignoranz und Faulheit. Im Gegensatz dazu erstrahlte Packford nach Howards Ansicht in einer Art moralischen Glanz, als komme die kollektive Seele der Gemeinde im Kopfsteinpflaster der Straßen, in den Hügeln, den malerischen Häusern zum Ausdruck. Für Howard war sein Geburtsort viel mehr als eine Ansammlung alter Gebäude und ein rasch fließender, von Bäumen gesäumter Fluss, die eindrucksvolle Silhouette der Abtei hoch über dem Marktplatz. Für ihn war der Ort ein Ideal, eine Lebensart, eine Mikrozivilisation, die Widerstand gegen den nationalen Niedergang leistete.
Beim Lesen habe ich das Gefühl bekommen, dass Rowling Sachen, die sich über Jahre in ihren aufgestellt haben, jetzt endlich an den Mann und an die Frau bringen will. Zum Beispiel eben ihre Beobachtung, dass sich die englische Mittelschicht von den weniger Privilegierten abkehrt, wie wir im Zitat vorhin gerade gehört haben. Dort hat sie ja auch aus eigener Erfahrung sehr lange alleinerziehende Mutter gewesen, noch an der Armutsgrenze. Rowling kann gut erzählen und auch bei diesem neuen Roman, ein plötzlicher Todesfall, kommt man in einen Sog und will wissen, wie es weitergeht. Allerdings muss man aufpassen, dass man all die verschiedenen Figuren kann auseinanderhalten und noch weiss, wer woher gehört. Mein Fazit: spannend, gut aufgebaut, manchmal aber auch klischeehaft, verwirrend und überzeichnet. Es fängt relativ harmlos an, aber dann kommen Themen, wie sie auf Hogwarts nie vorkommen sind. Drogen, Prostitution, Porno, Vergewaltigung, geistige Störungen. Es sieht so aus, als ob sich die Rowling mit aller Gewalt von ihrem bisherigen Image verabschieden will. Wenn man die Rezensionen der grossen Zeitungen anschaut, die sind sehr unterschiedlich. Der Tagesanzeiger schreibt zu Glossen und erwähnt lakonisch, dass auf Seite 12 schon die ersten Brüste vorkommen. Für die New York Times ist der Roman geistlos. Der Leser kann nur hoffen, dass die Rowling von diesem Buch keine Fortsetzung plane. Die Internetzeitung Huffington Post schreibt, das Buch hätte zwar politische Qualitäten, aber wenn Rowling nicht so berühmt wäre, würde es auch nicht auffallen. Ähnlich sieht es auch der englische Guardian. Ein plötzlicher Todesfall sei kein Meisterwerk, aber auch nicht schlecht. Das amerikanische Time Magazine hingegen ist begeistert. Es sei ein brillanter Roman, der einem aufführe. Ein Journalist fordert den Nobelpreis für Rowling und irgendein Witzbold hat sogar schon eine Parodie geschrieben drauf. Klar scheint es also nur eins zu sein. Wenn man wissen will, wie es ist, muss man das Buch «Ein plötzlicher Todesfall» selber lesen.
Meint meine Kollegin aus der Literaturredaktion Britta Spichiger. Und da noch eine Angabe zum Buch. Es heisst «Ein plötzlicher Todesfall», geschrieben hat Joanne K. Rowling und erschienen ist es im Verlag Carlsen.
Of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than.
Tina Turner mit «What's Love Got to Do With It». Brauchen Sie neuen Lesestoff? Wenn Sie wissen, was für Neuheiten auf dem Markt gekommen sind, möchten Sie auch einmal die Stimme vom Autor hören, von der Autorin? Oder interessiert Sie, wie Bücher überhaupt entstehen? Dann ist diese Stunde hier auf Ihres Eis etwas für Sie, die Literatursendung «Buchzeichen», jeden Sonntag von 2 bis 3. Es wird wieder mal um die Mona Lisa spekuliert. Hat der Leonardo da Vinci die Frau mit dem geheimnisvollen Lächeln etwa nicht nur einmal gemalt? Die Frage hat diese Woche viel zu diskutieren gegeben, wie wir auch in den Medien haben können erfahren. Das Genf hat nämlich eine Gruppe von Kunstsachverständigen eine angebliche Urfassung von dem berühmten Bild der Öffentlichkeit präsentiert und auch Beweise vorgelegt, dass die Mona Lisa, die jetzt hier präsentiert worden ist, schon viel früher entstanden ist, als die, die wir im Louvre zu Paris bereits bestaunen können. Ob wahr oder falsch, darüber sind sich Kunstfachleute nicht einig, aber eben, es sind nicht die ersten Spekulationen rund um Mona Lisa. Also solche Spekulationen sind ja auch ein dankbares Thema in der Literatur, deren Literaturredaktorin Lucia Stettler.
Ja, denken wir nur an Weltbestseller von Dan Brown, «Das Sakrileg» im Original «The Da Vinci Code». Der fährt ja auch im Louvre vor der Mona Lisa an. Ein ganz besonderes Buch, ein neues Buch, möchte ich kurz herausgreifen. Es heisst «Der Mona Lisa-Schwindel». Die amerikanische Kunsthistorikerin Deborah Dixon stellt da Thesen auf, dass 1911 nach dem Diebstahl von der echten Mona Lisa eine Kopie ist im Louvre aufgehängt worden und wir bis heute also eine Fälschung bewundern. Und sie ermauert die Politik mit ganz vielen Recherchen und spannenden Geschichten, sogar der Picasso taucht auf und sie stützt sich unter anderem auf brisante Tagebücher aus dem Nachlass vom berühmten Pariser Kunsthändler Valvierno, wo damals 1911 offenbar die Fäden hinter diesem spektakulären Kunstraub gezogen hat. Der Mona Lisa-Schwindel liest sich wie ein Krimi und auch wie ein Who is Who von der Kunstszene im frühen 20. Jahrhundert. Wer sich also für das Thema interessiert und auch gerne Verschwörungstheorien hat, der oder die kommt hier voll auf die Rechnung.
Und die Empfehlung aus unserer Literaturredaktion heisst «Der Mona Lisa-Schwindel» von der Autorin Deborah Dixon, rausgekommen in der Reihe «Die andere Bibliothek».
Surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stop keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know that it'll all turn up. And you'll make me work. You kid, I get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. We'll get it right, we'll be united.
day. And now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get, than I get. Oh, you know it'll all turn out, and you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, to give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. Just I haven't met you yet. Oh, I promise you, kid, to give so much more than I get. I just haven't met you yet. I just haven't met you yet.
Michael Bublé da auf DRS 1. Ein Sonntagnachmittag auf dem Sofa mit einem spannenden Buch verbringen. Herrlich, gerade so, wenn es so nebelt für uns. Am Sonntagnachmittag eine Stunde lang spannende Bücher vorgestellt bekommen und dazu auch noch reinlassen und etwas über die Autorinnen und Autoren erfahren. Das ist auch nicht ohne eine super Alternative. Und diesen Service bieten wir Ihnen neuerdings jeden Sonntagnachmittag von 2 bis 3. Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude, Literaturredaktorin Lucia Stettler. Auf was dürfen wir uns auf heute in einer Woche freuen?
Wir stellen dann unter anderem den witzigen Roman «Blasmusikpop» vor. Das ist eine schräge Mischung aus Familiensaga und Provinzsatire und spielt in einem fiktiven Bergdorf, das durchaus auch in der Schweiz liegen könnte. Die Autorin Tvia Kaiser aus Wien ist erst 23 und sie wird unser Gast sein.
Buchzeichen.
Präsentiert von buch.ch, Ihrer Schweizer Online-Buchhandlung.
Für uns in unserer Literatursendung gehört es natürlich auch zum guten Service für Sie, dass wir Sie darauf hinweisen, wenn Kolleginnen und Kollegen von uns Spannendes über Bücher zu berichten haben. DRS 2, Sie widmen den ganz nächsten Dienstag, 2. Oktober, dem Thema Buch, nämlich die Büchermacher vom Manuskript zur Leserin, heisst die Sendung, Lucia Stetter. Was hat sich die Literaturredaktion von DRS 2 da alles ausgedacht?
Ja, zu erwarten ist ein vielseitiges Programm mit hochkarätigen Gästen. Und zwar wird wirklich stationenweise der lange Weg dokumentiert, wo ein Buch zurücklegt, bis es fertig auf dem Ladentisch landet. Lektorinnen, Verleger, Umschlagstalter und auch Restauratoren geben Einblick in ihren Arbeitsalltag. Ein wichtiges Thema wird auch die ganze Vermarktung von Büchern sein. Wer spielt in diesem Zirkus heute die zentrale Rolle? Sind es Literaturkritiker, sind es Buchhändlerinnen oder doch eher PR-Strategen? Und inwiefern hat sich die Situation für das Buch verändert seit Internet und E-Book?
Also ein spannender Querschnitt, die ganze Buchproduktion, durch die ganze Buchproduktion zu hören, übermorgen Dienstag in der Sendung «Hörpunkt» auf DRS 2, von morgen um 9 bis am Nachmittag um 3. Und das letzte Wort in unserer Literatursendung «Buchzeichen». Das letzte Wort gehört immer einem Schriftsteller oder einer Schriftstellerin.
Das letzte Wort.
Heute ist es eine Schriftstellerin, die mit ihrem neuen Roman «Im Tal des Fuchses» schon wieder ganz weit vorne ist auf der Schweizer Bestsellerliste. Die deutsche Erfolgsautorin Charlotte Link, eine Frau mit einem Gespür für abgründige Geschichten.
Ich habe die Theorie, dass wir alle sehr, sehr viele dunkle Seiten und dunkle Möglichkeiten in uns tragen, die aber unter Umständen durch unser Leben, durch das, was uns passiert, durch die Menschen, die uns umgeben, nicht wachgerufen werden. Wenn das aber passiert, wenn ungünstige Umstände zusammenkommen, wenn das Schicksal uns in bestimmte Situationen stellt, können sich in uns selber, in uns allen Abgründe auftun. Wenn ich Figuren beschreibe, versuche ich, diese Abgründe in mir selber nachzuspüren. Und das gebe ich dann schreibend wieder.
Your pardon, I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. Oh, 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 I beg.
could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. But there's one.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.